reichen uns 402 Minuten?
Wird eng.
Gerade heute. Sag mal was.
1-2, ich sag was.
Wundervoll.
Deutschland ist Weltmeister.
Sieht sehr gut aus. Das ist noch eine News, die wir noch mit. Licht los. Oh. Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Küchenkeller.
Ausgabe?
Ja, genau.
200?
Ja.
32.
232.
So ist es.
Los geht's. Oh, total außer Übung. Ich meine, aber das wird jetzt keinen der Hörerinnen und Hörer wundern, dass wir ein bisschen außer Übung sind.
Ja, nee, keinesfalls. Hast du jetzt eben noch auf dem mobilen Endgerät geguckt, welche Nummer ist?
Ja, ja, aber irgendwie hat ja Twitter neue Autorisierungen irgendwie hier vorgeschlagen, weswegen ich die Dosenfischer hier nicht mehr so einfach, da müssen wir auch nochmal wieder alte Passwörter austauschen und solche Sachen. Ich weiß das schon wieder alles nicht mehr.
Also letzte Ausgabe war tatsächlich Podcast 231, da hatten wir Besuch hier und das war am 4. Juni.
Oh, verdammt.
Ja, heute haben wir den 30. Juli. Das sind mal schlappe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen.
2 Monate nur rumgegammelt quasi.
So kann man das jetzt nicht sagen.
Nee, so kann man das leider wirklich nicht sagen.
Wir hatten ja zu tun.
Ja, und ich habe auch so eine, also ich habe jetzt das erste Mal eine Erfahrung gemacht, wo ich sagen würde, oh, jetzt geben wir aber gleich hier richtig Stoff am Anfang des Podcasts.
Yep.
Ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben so eine Erfahrung gemacht, dass ich kurz nachvollziehen konnte, warum sich Menschen von Brücken stürzen.
Hä? Warum denn?
Na, wenn nichts mehr Spaß macht. Also wenn du sozusagen alles, was du erlebst, jeden, den du triffst, jede Geschichte, die du hörst, jeder Sonnenaufgang, den du siehst, in dir nur so ein müdes Achselzucken hervorruft. Mhm. Und wenn man nur denkst, ja, kenne ich schon. Aha, habe ich schon, habe ich schon mal gesehen. Ja, ja, ich lächle noch ein bisschen dazu. Ja, ja, nett, nett. Also, weißt du, wenn das Leben nicht mehr so aus Hochs und Tiefs besteht, sondern nur noch aus so einer konstanten Piepsstrich in eine Welt hier, in der Maschine, die dich monitort und da nicht so ein. Ja, das war so der Zustand, den ich irgendwie erreicht hatte zwischendurch. Jetzt sind so 3 Tage Urlaub und ich habe wieder ein bisschen Hoffnung. Also es wird gerade wieder ein bisschen lustiger.
Mm.
Aber so heftig hat es tatsächlich noch nicht zugeschlagen. Hätte ich vielleicht doch mit Marathonlaufen anfangen sollen.
Ja, zum Beispiel.
Also irgendwas ist ja immer mit 40. Ne? Auch das haben wir ja schon dann mal besprochen. Und vielleicht wäre es Marathonlaufen gewesen. Und dann hättest du so deine Peaks und wie heißen die anderen? Die Valleys.
Mm. Genau.
Ja.
Oh, ich passt jetzt überhaupt nicht, ne? Aber muntert dich vielleicht auf klare Brühe vom Bio-Hähnchen Isa mit Mangold aus dem hauseigenen Garten und Amaranth?
Nee, mit Essen war es ja genauso, weißt du? Du probierst irgendwas und denkst, ja, schmeckt.
Nee, eigentlich auch nicht schmeckt, sondern bin satt.
Genau, macht was mit mir.
Genau, muss ich auch noch kauen.
Ja, okay. Genau, der kaut für mich.
Ja.
Oh.
Ja, das ist, Aber nee, jetzt also hast du Urlaub.
Ja, ja, ja. Und jetzt können wir vielleicht auch noch kurz sagen, also das war jetzt nicht der Grund, warum wir nicht gepodcastet haben, aber es kam so natürlich so herrlich einher miteinander.
Mhm.
Also wir hatten, das nochmal zur Info, wir hatten ja hier mit den großen Europawahlen hier in Mecklenburg-Vorpommern noch Kommunalwahlen und alle Parlamente der Städte, die ich beruflich betreue und Dörfer, haben natürlich im Vorfeld jetzt noch wie die Blöden irgendwie ihre Gemeinderatssitzungen gemacht, ihre ersten. Und das sind nicht fakultative Termine für meinen Job, sondern da muss ich hin. Da sagst du guten Tag, da lernst du die Leute kennen, mit denen du die nächsten 5 Jahre zusammenarbeiten wirst, im weitesten Sinne, also über die du berichten wirst und von denen du eben auch Informationen haben willst. Und die hatten irgendwie alle, sei es wegen Fußballspielen, ihre Sitzungen so ziemlich konsequent auf den Mittwoch verlegt. Das wiederum war bei ABBA ja nur der einzige Tag, der sozusagen nahezu sakrosankt, also heilig war und nicht zu bespielen war. den hatte ich in die Tonne gekickt. Mhm. Dienstag haben wir dann immer mal probiert, immer die allmontaglichen SMS zu verkehren, ne? Genau. Und diese Woche, ja, ich könnte Dienstag.
Ja, kann ich nicht.
Ja, ich könnte, den Donnerstag kann ich auch nicht, warte. Und nee, Wochenende bin ich auch schon weg. Ja, und so hat sich das erste Mal in unseren 6, 7 Jahren Podcast, die wir hier gemeinsam betreiben, tatsächlich nichts gefunden.
Ja.
Und zwar nicht mit dieser, nicht wo dann irgendwie der große Übervater kommen kann und sagt, ja, man muss doch noch Prioritäten setzen. Nee, manchmal ist es damit nicht getan.
Genau, manchmal hat das mit Prioritäten nichts zu tun, aber auch gar nichts.
Verdammt.
Ja. Ja, ist schon hart, ne? Aber man merkt ja auch, dass es dann ohne geht.
Auch ein irres Gefühl, dass du plötzlich merkst, dass das rückt dann auf einmal weit, also mit Verlaub, liebe Hörer, nicht böse sein, aber ihr rückt dann plötzlich ganz schön weit weg. Mhm. Und jede Mail, die von euch kommt, und da kam Gott sei Dank eine ganze Menge, vielen Dank dafür, ist dann so ein kleiner Stich ins Herz und macht so irgendwie, ach ja, Aber du kannst dann in dem Moment auch nichts dran ändern. Nee, weil in der Regel kriegst du die Mail ja auch zu einem Zeitpunkt, wo du gerade genau mit dem beschäftigt bist, weswegen du nicht podcastest. Alter Schwede.
Ja, aber wie gesagt, jetzt hast du ja Urlaub.
Genau, genau. Und meine Familie
das heißt, hat mich wir auch schon wieder fröhlich.
Richtig. Insofern ist das natürlich, und das ist sozusagen das Gute das Schlechte im Guten. Wir sagen mal wieder Hallo, aber nicht so richtig lange, sondern nur jetzt einmal und dann Ende August wieder.
Ja. Ah, so lange hast du Urlaub. Ende August klingt, als wären das 3 Jahre.
Nein, in Wahrheit ist es ja Mitte August, aber das ganze Nachspiel noch gibt ja irgendwie auch Menschen, bei denen stehen Einschulungen an und sowas alles, ne? Mhm.
Ja, und sowas alles. Oh weia. Was sind das für neue Geräusche hier?
Oh, Viecher, keine Ahnung.
Habt ihr neue Tiere hier im Viertel
der nicht Stadt angesiedelt, aber es kommen immer mal wieder welche.
Okay.
Am liebsten kommen Singvögel und ärgern die Katze. Weil die natürlich längst begriffen haben, dass die Katze viel zu faul ist, irgendwo hinzuhüpfen.
Aber das ist doch Frau Klum. Also nicht mehr Klümpchen.
Nee, Klum. Ja, genau. Klum.
Jetzt eher Mutter Klum.
Genau. Mutter Klum sitzt hier in der Ecke und guckt den Vögeln zu.
Ah, okay.
Und mehr nicht. Aber Mutter Klum hatte ganz schlimm Schwanz, ne?
Echt?
Ja. Mutter Klum hatte Schwanz.
Warte, raus aus meinen Katzenbabys. Ah, nee, warte.
Nee, ganz schlimm. Kam sie eines Morgens an und ging ihr irgendwie gar nicht so gut und konnte mit ihrem Schwanz nichts mehr machen. Da hing der Bus so rum.
Okay.
Und dann hatten wir, ja, liebes Telefon, bitte oben rangehen. Und dann hatten wir die Vermutung, dass da gebrochen oder da irgendwie, also jedenfalls eine innerliche Verletzung. Und ja. Okay, da können wir jetzt erstmal nicht viel machen. Irgendwann dann doch zum Tierarzt. Und dann hatte irgendwie so ein Mardervieh oder irgendwas ähnliches die Katze im Schwanz gebissen.
Okay.
Und jetzt hat die so ein, jetzt ist der so kaputt. Also jetzt geht der wieder mittlerweile, weil der Tierarzt natürlich hier Wunder vollbracht hat, aber dazu mussten ja die Haare raus und so ein Schwanz, der nur halb behaart ist, das sieht vielleicht bescheuert aus. Also die Modelzeiten bei Frau Klum sind wirklich vorbei.
Komm, eine Katze zum Arzt. Oh, ich hab Schwanz. Auch nicht.
Nee, Frau Klum ging es auch nicht gut zwischendurch.
Ja. Mein Telefon noch wohl ausgemacht?
Ja, nee, das ist hier das Festnetz, das ja immer noch hier unten klingelt und Menschen in den Wahnsinn treibt.
Naja, ich hörte ja von dem einen oder anderen Hörer, den der letzte Podcast in den Wahnsinn treibt.
Oh, dabei hatten wir ja nur schon eliminiert. Also ich habe ja gerade hier die Spuren nochmal gelöscht. Also theoretisch hätte da kaum noch Telefon, aber...
Naja.
Nee, also kurz im Hintergrund. Wir haben, also wie gesagt, wie wir ja auch berichtet haben in dem Podcast, Premiere hier, 3 Mikrofone. Und eins der Mikrofone war eben doch ein sehr, sehr preiswertes, was an sich nichts macht. Also für die Sprachqualität ist das in der Regel kein Problem. Aber sozusagen je teurer, desto besser abgeschirmt.
Ja.
Und dass das so schlecht abgeschirmt ist, dass ein Handy, was hier auf dem Tisch liegt, da Rabatz macht, das hatte ich nicht vermutet.
Ja, das ist schon übel gewesen, glaube ich.
Nee, vor allem bitter für Herrn Cashkäfer, weil da haben wir eben schon mal einen so sympathischen Gast hier gehabt und dann bereiten wir dem nicht die Bühne, die er verdient hat. Das war ein bisschen schade.
Naja. Deutschland ist Weltmeister.
Ist auch passiert in der Zwischenzeit,
Wahnsinn,
genau.
Oder?
Das war ganz schön verrückt.
Das war's.
Aber das war's. Beim Brasilienspiel habe ich so als Nicht-Fußball-Experte und noch nicht mal Fußball-Mögender mich kurz zurückgelehnt und gedacht, ach doch, die haben es verdient. Also die müssten es jetzt werden.
Deutschland
das war jetzt. Ja, das war ja noch vor, vor dem Endspiel. Logischerweise. Ich habe gedacht, doch. Also ich glaube, wir haben mal wieder eine Mannschaft gehabt, wo du sagen kannst, das geht. Mhm. Die kannst du das machen lassen. Da musst du dich hinterher nicht schämen.
Mhm. Na, ich war sowieso...
Ja, du aber hier.
Ich war sowieso recht überrascht bei dieser WM, was so das Auftreten von Spanien und Portugal und letztlich auch Brasilien betraf. Wohingegen andere Mannschaften, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und wo ich immer noch nicht weiß, woher die eigentlich kommen, dann plötzlich im Viertelfinale oder
im Halbfinale. Ja, zum Beispiel diese Roten mit den weißen Kreuzen.
Ja, ich weiß auch nicht.
Die waren ziemlich gut, aber wir hatten noch einen deutschen Trainer, ne?
Ja, genau. Also das war schon verrückt und aber ein großes Ereignis. Also das hatte schon was.
Ich habe gar nicht alle deutschen Spiele gesehen.
Ich auch nicht aus Gründen, aber das tat ja der Freude darüber auch keinen Abbruch. Und ja, ich fand's gut.
Nee, also ich habe tatsächlich sehr mit den Schweizern gefiebert. Mhm. So, ich hätte denen echt gewünscht, dass die hätten die noch schaffen können. Die waren echt super. Und dieses Nicht-Fußballland Schweiz, das ist denen, hätte man es ja auch so gegönnt mal.
Letztlich gehört ja auch immer die Portion Glück dazu und wem das Glück dann nicht hold ist.
Und der Ball ist rund und das Spiel dauert einmal 120 Minuten.
Am Ende gewinnen die Deutschen.
Genau.
Ja. Aber was mir schon echt klar war, in dem Moment, als es passierte, never give your microphone to the audience. Der Auftritt vor dem Brandenburger Tor mit dem Jubellied und so gehen die Gauchos, die gehen so, in dem Moment schon klar gewesen. Aber ne, goldene Moderatorenregel.
Genau, gib niemals das Mikrofon aus der Hand. Mhm. Ja. Ja, wobei das ja eher, also das war ja eigentlich keine Jubelfeier, sondern das war ja eine Helene Fischer Gala, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Mir auch, ja.
Wobei, die hatte natürlich ein bisschen schlechte Karten, nachdem irgendwie unsere Nationalmannschaft kurz vorher mit Rihanna gefeiert hat. Ja. Da ist dann doch eher das Provinzmädel Fischer ein wenig untergegangen.
Ja.
Für die Spieler zumindest.
Ein bisschen. Vermutlich. Aber ich könnte wetten, dass sie in puncto verkaufte CDs gar nicht so schlecht dasteht im Vergleich zu Frau Rihanna.
Naja, da denke ich, ist das deutschsprachige dann doch ihr Manko. Also Frau Rihanna verkauft halt weltweit wie Sau und Frau Nein, Fischer dann...
Im Verhältnis gesehen, das ist ja so, ne? In Deutschland Schlager und so Zeugs, das ist ja das, was am besten geht.
Ja, und es ist ja auch...
verkauft sich ja richtig gut.
Und es ist ja auch Popschlager. Es ist ja auch etwas, was sozusagen die was man der Frau ja nicht vorwerfen kann, ist, dass sie sozusagen Special Interest Musik macht, sondern ich weiß, als mein Opa noch lebte, fand der Helene Fischer großartig.
Klar.
Mit seinen Mitte 70. Mhm. Und den Titel, dessen Namen ich nicht nennen will, weil er sonst als Ohrwurm nie wieder aus dem Kopf geht, den spielen eben auch Geocacher um die 20 auf Zeltplätzen ganz laut. Am Abreisetag. Mit ihrem Auto, das offenbar extra dafür gebaut wurde. Und nebenbei auch noch ein bisschen fährt.
Für dieses Lied.
Für die Darbringung musikalischer, zweifelhafter Genüsse.
Mit anderen Worten, du warst beim Megafon.
Oh, was für eine gute Überleitung, aber... Das stimmt, ich war zelten seit Jahren mal wieder. Ich bin einerseits ins spartanische Leben abgedriftet, mit einem kleinen Zelt, so klein, dass es eben gerade auf dem Motorrad zu transportieren ist, mit einem kleinen Schlafsack, für den dasselbe gilt, plus einer Luftmatratze, die mir noch freundlicherweise mitgebracht wurde. Allerdings auf der anderen Seite mit einem Luxus, wie man sich auf dem Campingplatz kaum denken kann, denn ich sag nur, Ducati, langer Radstand zum Wohnmobil ausgebaut, mit zwei umsichtigen Leuten an Bord, die einen Einkauf gemacht haben, der jeder Familienfete Genüge getan hätte und die zudem noch so eine Art Rundumbetreuung übernommen haben. Aua, ich habe mir beim Schwimmen was aufgescheuert. Hier, nimm die Salbe, mein Kind. Ne? Also alles da einfach.
Okay, verstehe.
So, dazu noch verrückte Hamburger. Die normal, also andere verrückte Hamburger, die normalerweise gerne unseren Rock'n'Roll-Faktor heben, um es so kryptisch durch die Blume zu formulieren. Kenner und Schätzer guter Musik. Mit lustigen Geräten dabei. Nee, aber ganz im Ernst sozusagen, da muss man ja vielleicht, Megafon müssen wir von vorne anfangen. Das Megafon ist ja von Anfang an platziert worden als so ein bisschen Anti-Mega. Ne, also nicht gegen ein spezielles Mega, sondern so ein bisschen gegen dieses höher, schneller, weiter bei allen Megas und war von Anfang an so angelegt, so habe ich es zumindest auch aus den Vorjahren gehört und verstanden. Da sind zwei Seen, kommt vorbei, baut euer Zelt auf, kostet fast nichts und bleibt ein Wochenende, macht euch eine schöne Zeit. Und so ungefähr war es diesmal auch. Es gab eine Mini-Händlermeile, die sehr nett war. Upigor hat zum Beispiel seine technischen Spielereien vorgestellt. Mhm. Irre, das mal so auf so einem Tisch vor sich zu sehen und diese verschiedenen Spielarten, die er sich da ausgedacht hat. Sehr, sehr geil. Wir hatten, wenn auch nur kurz, so doch eben kurz Zeit miteinander zu reden. Dann die Kletterexperten aus Hannover waren natürlich wieder da. Die hatten einen sehr großen Stand. Taschenlampenpapst war da. Es gab eine sehr geile Country-Band am Freitagabend, die waren musikalisch echt weit vorn und hatten natürlich auch so ordnungsgemäß Cowboy-Hüte auf und tiefe Stimmen und so und waren sehr cool, haben mir gut gefallen. Ansonsten sind das tatsächlich sind zwei Baggerseen, so wirken sie, Kieskuhlenseen, geht tief rein, Wasser, aber vergleichsweise gut dafür, dass man halt ja nur so einen begrenzten Platz da hat. Ne? Normalerweise sind ja so Seen, die ein bisschen kleiner sind, ja auch schnell grün und stinkend. Im Gegenteil, war total schön da zu baden auch. Mhm. Kleiner Nachteil, bisschen wenig Bäume. Also könnte ein bisschen mehr Schatten haben, der ganze Zeltplatz. Okay. Aber gut, am Freitag war das eh nicht so wichtig, weil das ganze Tag geregnet. Mhm. Ich glaube 800 irgendwas Leute. Also 800 Wille Tents.
Okay.
Und dann eben entsprechend 1500, vielleicht 2000 Leute.
Oha.
Verteilte sich aber total. Du hast niemals das Gefühl gehabt, dass es so viele sind. Mhm. Und so ein richtiges Zelt-Event. Und weil ich ja auch von vornherein gesagt habe, dass ich das genau so gerne wahrnehmen würde, wie es angekündigt ist, nämlich einfach da sein und mit netten Leuten reden, habe ich alle Ideen von, ich gehe mit dem Mikro rum, wir greifen nochmal am Lagerfeuer zur Gitarre, so schnell verworfen, wie ich nur da war. Und im Prinzip haben wir in Stühlen auf Luftmatratzen um den Grill rumgesessen, was draufgelegt, was runtergenommen, in die Gegend geguckt, einigermaßen gute Musik gehört. Hier und da kam mal einer vorbei, hat mal gesagt, ach, der Sandmann ist ja auch da. Dann haben wir eine sehr interessante Lobhudelei über das Frauenfeldkonzert gehört. Mhm. Also wir saßen vor unserem Zelt und ein junger Schweizer setzte sich dazu und erzählte, dass ja die Dosenfischer in Frauenfeld, also das wäre schon irre gewesen. Und das war schon sehr nett, was die da gemacht haben und so. Und Dimi und ich uns mal angeguckt und so, weiß er es nicht. Nee, ich glaube, er wusste es wirklich nicht. Und irgendwann haben wir dann gesagt, du, wir waren das doch. Mhm. Ja, das weiß ich doch. Aber nee, die Geschichte war schon sehr hübsch.
Okay.
Also der hatte sich wirklich da vertan.
Und was macht man da den ganzen Tag?
Na nichts. Also wahlweise bewusstseinserweiternde Mittel konsumieren. Also Alkohol war viel da. Also jeder hatte natürlich so seinen gewissen Vorrat.
Ja.
Und wenn das erstmal gemixt wird, dann gibt das ganz lustige Effekte.
Mhm.
Also so ein bisschen Pegel trinken in der Tat. Baden, wie gesagt, ganz wichtig. Man hätte auch noch cachen können rundherum, klar. Es gab auch Lab-Caches
mit
organisiert dort, also die waren mitgelegt. Also es war genug zu tun. Dann konntest du, wie gesagt, also im Prinzip konntest du so mit dem Stehbier in der Hand immer so 10 Schritte gehen, sich wieder ein bisschen unterhalten und wieder 10 Schritte gehen.
Mhm. Und baden kann man da dann aber auch?
Baden kann man da auch und wie gesagt, sehr, sehr gut. Mhm. Also es fing ja, wie gesagt, Freitag sehr, sehr schitter an. Hatte mir so eine schöne Strecke an der Elbe runter rausgesucht, also nicht auf Kilometer geguckt, sondern extra gesagt, ich fahre Dömitz schon über die Elbe. Mhm. Eigentlich wollte ich gerne in Dachau, Blekede mit der Fähre über die Elbe. Mhm. Aber Niedrigwasser ist nicht. Mhm. Fährt keine Fähre. Mhm. Also Dömitz über die Brücke und dann immer schön an der Elbstraße lang, so weit wie möglich an der Elbe bleiben, immer wieder auf die kleine Straße abbiegen an der Elbe. Das war auch bis Sachsen-Anhalt-Ankunft noch okay. Und dann ging der Riesenregen los und Motorradfahren war 3 Stunden lang nicht mehr so lustig. Mm. Also war okay, ich komme damit ja klar mit Regen, es ist jetzt nicht schlimm.
Ja.
Halt einfach halbe Kraft und alles ein bisschen ruhiger, aber du siehst ja auch nichts mehr von der Landschaft. Mm. Ne? Das Visier geht zu, es war dann einfach nicht mehr so cool.
Mm.
Aber ich kam an und der Regen war weg und ließ sich auch fast nicht mehr blicken.
Okay.
Und stattdessen war der Sonntag dann so ein Sonnentag, so richtig, der Sonnabend, so mit richtig auf den Kopf von oben und wenig Schatten.
Ja, cool.
Und da musste man baden gehen. Und umso schöner war das Baden dann natürlich auch.
Mhm.
Nee, wir waren am Nordsee.
Mhm.
In irgendeiner Weise ist das auch, also es wurde auch eine Nordsee-Garantie mitverkauft.
Okay.
Also der Südsee war offenbar nicht ganz so cool. Ich weiß es nicht, bin bis zum Südsee gar nicht gekommen. Also Nord- und Südsee werden durch eine Straße getrennt und also am Südsee gab es noch irgendwie Rutsche und sowas.
Mhm. Aber dann ist ja doch cool.
Irgendwie ja. Aber verkauft wurde ja die Nordsee-Garantie. Hm. Insofern bin ich vom Nordsee nicht weggegangen. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier schon mal hier bin, dann bleibe ich auch hier. Mhm. Dann einschlägige Verrückte, die wir beide auch gut kennen, hatten zwei ausgemusterte und abgelaufene Rettungsinseln besorgt.
Okay.
Also so Koffer,
ja, ja, ja,
an denen man zieht und dann werden das 10-Mann-Boote. Und da habe ich jetzt nur noch im Video gesehen, wie eine Plattform sich ausklappte. Aha. Das war aber die unspektakuläre. Aha. Am Abend vorher hatte man bereits so eine Plattform auspacken lassen und festgestellt, dass da ja noch die Magnesiumfackeln und so an Bord sind.
Oh.
Und warte, kann man damit schießen? Wusch, ja, man kann. Das geht ja gar nicht wieder aus. Wieso fliegt denn das am Fallschirm jetzt hier runter? Ist das Ronnys Auto da? Moment. Magnesium, brennendes Magnesium, Autodach, geht das zusammen? Oh, Gott sei Dank daneben gelandet. Was ist so?
Also, oh, weia.
Ja, es hatte, glaube ich, ganz nette Momente. Andererseits war es aber wieder so, wie immer alle sagen, ne? Also wenn die Geocacher kommen, dann friedliches Völkchen, alles super. Mhm. Und insofern war ich natürlich ganz gespannt darauf, was passiert. Sonnabend kam ein Blaulicht über den Platz. Mhm. Polizei, Krankenwagen. Haben die Geocacher jetzt sozusagen auch diesen Ruf verspielt? Fangen sie jetzt an, Dinge kaputt zu machen? Haben sie randaliert, Stöpsel gezogen im See oder so? Nee, es war eine ganz, also ich weiß nicht sicher, was es war, aber es war jedenfalls ein was mit Allergie.
Okay.
Also ein allergischer Biene, keine Ahnung, irgendwas. Nicht nett, sicherlich für den Betroffenen, für die Familie sicherlich auch sehr unangenehm. Mhm. Aber nichts, was sozusagen unseren Ruf als friedliche Menschen betroffen hätte.
Und du bist von Freitag dann bis Sonntag da geblieben?
Genau, ich bin Freitag relativ früh losgefahren, also kurz nach Mittag, obwohl man auf direktem Wege hätte in 2-3 Stunden da sein können. Mhm. Das sind sozusagen, wenn du über Perleberg B5 gefahren wärst, wären es 170 Kilometer gewesen. Mhm. Also es ist wirklich nicht weit. Mhm. Ich hatte so auf
200, eine Stunde mit deiner.
Na, in um Himmels Willen, doch nicht über Landstraße.
Na.
Und dann hatte ich
gerade da
den Weg aber auf 230, 240 Kilometer aufgepumpt. Mhm. So Tangermünde wollte ich mir eigentlich angucken. Davon hatte meine Mutter so geschwärmt. Die fand das total nett. Und ja, da habe ich dann die Shell-Tankstelle gesehen von Tangermünde, weil es so geregnet hat.
Ich sah den Tweet.
So, das Wendland war toll. Mhm. Und auch der Wechsel vom Wendland dann rüber nach Sachsen-Anhalt war interessant, weil du siehst, dass die Dörfer sich eigentlich ähneln, dass das eigentlich so die gleiche Struktur ist hier in der Elbregion.
Ja.
Und das aber natürlich das Wendland einfach 40 Jahre Zonenrandförderung und Gorleben, ne? Man kann es jetzt mögen oder nicht, aber Geld hat es ja genug in die Kassen gespült offenbar. Jedenfalls sehen die Häuser und so alle sehr, sehr schick aus und die touristische Infrastruktur ist da und kleine Bauern gibt es dort und so, während du dann eben in den DDR-Dörfern, in den Ex-DDR-Dörfern dann eher siehst, na, das Gutshaus haben sie noch mit Mühe aufgebaut, aber die Stallungen eben nicht mehr und die alte Schule ist natürlich dicht und so. Hm. Nicht, also auch keinesfalls hässlich, aber eben, du siehst sozusagen die Entwicklungsunterschiede auch 25 Jahre nach der Wende immer noch. Hm. Naja, und Angern ist dann einfach eine echt nette Ecke. Das ist ja so nördlich von Magdeburg noch, also zwischen Magdeburg und Stendal. Mhm. Und da fließt ein Stück alte Elbe. Da ist dann auch Naturschutzgebiet, da bin ich aber auch, da wollte ich gerne lang, aber die Straße war dann tatsächlich nur Radweg.
Ah, okay.
Ging dann also wirklich nicht. Mhm. Elbe-Radweg, das heißt Unmengen Radfahrer in alle Richtungen unterwegs. Ja, und da eben, wie gesagt, nur wenige Kilometer vielleicht von der Elbe entfernt, dann Nordsee, Südsee, Campingplatz. Mhm. Als Mecklenburger ist es natürlich, also wenn man nicht gerade aus Industrieregionen kommt, dann flasht einen das nicht so, weil wie gesagt, es könnten ein paar mehr Bäume da noch stehen. Es ist eben dieses flache Bördeland oder ja, Altmark hat man verlassen und es ist sozusagen nicht mehr die Altmark, es ist schon die Börde. Sehr fruchtbare Böden, aber eben auch sehr flach und ein bisschen langweilig. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was würde eigentlich passieren, wenn du diese ganzen Massen hier mal nach Flessenow oder nach Seehof auf den Zeltplatz holst. Ne, so hier am Schweriner See. Also ich will da nicht undankbar erscheinen. Es war wunderschön und dadurch, dass es so organisiert war und wie gesagt ja auch spottbillig. Also ich habe jetzt am Freitag bis Sonntag habe ich 20 Euro bezahlt und das auch nur, weil ich 2 Euro noch sozusagen in die Kriegskasse gegeben habe, um aufzurunden. Mhm. Also das war sozusagen wirklich nicht der Rede wert.
Ja.
Und dann versorgt man sich halt selber. Also dieses Prinzip, wir machen hier ein Event, wo ihr einfach bloß nett zueinander sein müsst, ist voll aufgegangen, hat total gut funktioniert. Herr Seifer kam am Sonntag noch als Tagesgast vorbei. Mhm. Dann unsere Leipziger, Steven und Petra waren noch da.
Okay.
Wie gesagt, Herr Pigors, mit den Hannoverern habe ich, mit Hannoveranern habe ich kurz, Hannoveraner oder sind das Hunde? Nee, das sind die Weimaraner, ne? Die sind Hunde und Weimaraner
sind Bewohner. Hannoveraner sind Pferde.
Ach. Unsere Kletterexperten
jedenfalls. Aus Hannover?
Aus Hannover. Waren auch da. Mhm. Nee, und so, aber wie gesagt, ich habe, das war alles noch so Freitagabend im Prinzip. Mhm. Und den gesamten Sonnabend war ich so eingeigelt in Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt, dass mich auch gar keiner gesehen hat. Mhm. Das heißt, es kam keiner und ich selber mochte nicht aufstehen.
Das heißt, die Nummer, wir nehmen was vom Grill und wir legen was rauf, war dann für dich die dominierende...
Absolut wörtlich gemeint, ja, ja.
...Aktivität des Tages.
Abends ist dann die Gruppe, außer Melli und ich, ist dann die Gruppe nochmal losgezogen und hat bei der Verlosung zugehört, weil natürlich auch speziell Dimi und Evelyn ordnungsgemäß zur Unterstützung des Events ganz viele Lose gekauft hatten. Mhm. Und da musste man natürlich auch dabei sein, als verlost wurde. Gab aber nichts, also nichts gewonnen. Mhm. Aber Gewinn war ja auch das Wochenende selbst, insofern... Ja.
Cool. Und so verpflegungstechnisch war dann halt Selbstversorgung angesagt.
Na, ich hatte in einem...
Naja, nicht für dich.
Nee, ich hatte tatsächlich...
Du hattest
ja
All-In gebucht.
Ich hatte eine Einkaufsliste an Timmy und Evelyn geschickt und die haben freundlicherweise das alles mitgebracht, weil da hätte ich dann keinen Platz mehr auf dem Motorrad für gehabt. So entsprechend war, also genug Mate war da, genug Wodka war da, genug Fleisch und Wurst war da. Und es schien mir aber so zu sein, dass alle dieses Prinzip verfolgt haben. Also jeder hat sozusagen sich selbst gerechnet, die Menge verdoppelt, für könnte ja einer vorbeikommen.
Okay.
Und entsprechend gab es dann eben auch so ganze Pavillonstädte, in denen man mal so vorbeigegangen ist und hier mal knuspern konnte. Und Martin in eckigen Klammern, den wir bislang als Fotografen vor allem gepriesen haben, können wir jetzt eben auch als exzellenten Koch preisen. Mhm. Der nicht mit Mainstream-Equipment, ne, also es kommt sozusagen nicht auf den 5 Millionen Euro teuren Weber-Grill an, sondern eben auf die Ideen, die man hat. Mhm. Also ganz typisch Martin. Mhm. Und eine Idee waren eben Feigen im Speckmantel mit noch ein bisschen Käse drin. Mhm. Und da brachte er so ein Tellerchen. Und so lief das da viel, ne? Dass du also von einem Grill zum anderen gezogen, also ich nicht, aber andere sind von einem Grill zum anderen gezogen, haben hier mal was gegessen, da mal was gegessen, hier mal was draufgelegt. Evelyn hat einen sehr geilen Nudelsalat gemacht. Mhm. Da hätte ich mich allein schon von ernähren können für das Wochenende. Der war richtig gut.
Ja.
Und sehr geile Variante, auch das erste Mal jetzt beim Campen festgestellt, Knusperflocken 750 Gramm Tüte. Mhm. Ist ja an sich schon mal ein Hammer. Ne? 750 Gramm Knusperflocken, sieht nach was aus.
Ja.
Die nimmt man einfach und legt sie morgens früh in ein schwarzes Auto. Dann wartet man einen 36 Grad heißen Tag ab und nimmt am Abend die Tüte wieder raus.
Ja.
Schneidet sie ganz vorsichtig oben auf, nimmt einen Löffel und löffelt sie in einer Konsistenz wie Nutella einfach aus der Tüte raus.
Okay.
Auch sehr, sehr geil.
Mhm. Kann man machen.
Haben wir gemacht.
Oh,
war gut.
Ja. Das kann ich mir lebhaft vorstellen.
Mhm. Ja, und dann abends kann ich mich dann immer nicht mehr so genau erinnern, weil, wie gesagt, es gibt ja so 3, 4, 5 Anlässe im Jahr, wo ich trinke. Und
das war einer.
Das war, waren zwei sogar, also Freitag und Sonnabend.
Mhm.
Ja. Was ich gerne gehabt hätte, also manchmal doch pro Überwachungskamera, am Freitagabend waren wir in so einer Zeltstadt. Ronny war da und viele andere aus der Gang. Und die Berliner hatten da auch ihre Zelte aufgebaut. Also Martin war da auch mit dabei und standen auch die Grills rundherum. Entsprechend waren viele Leinen gespannt um das Ganze. Und ich hatte irgendwann, ach, der Herr Schweigert war auch da mit Michel. Den habe ich gnadenlos zugetextet. Ich glaube, das hat er noch nicht so oft erlebt, dass er nicht zu Wort kommt. Aber ließ sich nicht mehr anders machen. Und dann gab es eben so den Zeitpunkt für die, ich glaube, englische Verabschiedung, sagt man, ne? Wenn man, oder ist es die französische Verabschiedung?
Wenn man?
Wenn man keinem sagt, dass man geht, sondern einfach plötzlich weg ist.
Mhm. Ich glaube, Englisch, ne?
Ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Auf alle Fälle gibt es, hat das ja einen Namen, diese Art der Verabschiedung. Und mir war 100% klar, das musst du, genau das musst du jetzt tun, sonst gibt es unangenehme Dokumentationen von deinem Aufenthalt auf diesem Zeltplatz. Hab mich also erst durch die Zeltstangen gearbeitet und bin, glaube ich, nirgendwo hängen geblieben. Das hätte ich schon mal gern gesehen, wie ich das hingekriegt habe. Und dann kann ich mich erinnern, wie ich vor meinem Zelt, wie in so einem Slapstick-Film, immer so 10 Meter nach links, dann wieder Gleichgewicht. Oh verdammt, Gleichgewicht verloren. 10 Meter nach rechts, 10 Meter nach vorn, 10 Meter nach hinten. Und da habe ich also einen gefühlt viertelstündigen Feiztanz aufgeführt.
Balztanz?
Ohne Feiz. Also. Feiztanz. Ohne hingefallen zu sein. Und ne? Das fand ich eine Leistung.
Also alleine, dass du es noch weißt, wie du dich vorwärts bewegt hast, also geringfügig vorwärts bewegt hast, ist ja schon eine Leistung.
Also für mich war das ein enormes Tempo und eine, also, und der Gleichgewichtssinn war durch nichts zu überwinden. Ja. Außerdem muss ich ehrlich sagen, dass das Zelt dann doch so klein und die Luftmatratze, zwar immerhin eine Luftmatratze, aber doch nicht so super komfortabel war, dass man eigentlich auch nur leicht beömmelt im Kopf souverän ins Bett gehen kann.
Mhm. souverän.
Ja, weil ja sonst das vielköpfige Schnarchen, in das ich mich eingereiht habe, vielleicht doch nicht die beste Kulisse für ruhigen Schlaf bietet. Nee, war cool. Also war alles außer Geocaching mit lauter Geocachern.
Okay. Na, das ist doch schön.
Ja, so war's.
Und dann bist du Sonntag wieder zurückgeradelt.
Genau. Und da dann aber bei bestem Wetter und...
Ja, okay.
Nee, ich bin dem Regen hinterhergefahren. Also teilweise bin ich vor dem Regen gefahren und dann zog der aber auch zur Seite rum und kam dann von oben wieder und so. Also mein Regenradar hat gesagt, oder auch die Straßen, ne, die waren manchmal tatsächlich nass, aber ich bin eben trocken durchgekommen. Und das war wirklich gut.
Ja. Es war also ein Geocaching-Event.
Als solches war es gelistet, genau. Und Spamada hat das wirklich im Griff. Also er hat dann auch morgens so Brötchendienst gemacht. Ne? Also ab 7.30 Uhr konnte man da tatsächlich Brötchen kaufen.
Okay.
Ist sogar ein bisschen rumgelaufen, hat die Brötchen angepriesen. Ein Mann im Captain America-Kostüm, was auch schon echt was hermacht, hat noch Lose verkauft. Er zog dann auch mit seinem Megafon, ne?
Ja.
Habe ich übrigens auch erst auf dem Event geschnallt, ne? Ich habe immer irgendwie an ein Telefon gedacht. Also Mega für Event und Phone für, ja, was weiß ich hier, Telefon halt.
Flüstertüte.
Ja, genau. Gemeint war die Flüstertüte, die ein wichtiges Accessoire war bei diesem Event.
Das heißt...
ich stand ein bisschen auf dem Schlauch.
Da haben die bewusstseinserweiternden Dinge geholfen, zu verstehen, was es mit dem Megafon auf sich hat?
Nee, die Ohren haben geholfen, weil man nämlich einfach Menschen in ein Megafon rufen hört.
Okay.
Und Erweiterung war auch nicht so viel. Also Wodka ist ja dann doch eher eine bewusstseinseinengende Droge. Ja.
Und jetzt brauchst du Urlaub und...
hast ihn auch!
Hast ihn prompt. Das ist ja schön.
Ich Fuchs. Du hast es schon wieder hinter dir, ne?
Ja, so ein bisschen. Also ja, ich arbeite schon wieder. Aber... Irgendwie muss ich nochmal Urlaub machen, glaube ich. Ja, mal gucken. Ja, ich war so ein bisschen an der Nordsee rumömmeln unter anderem. Also im Prinzip die Ecke, wo wir damals auch übernachtet haben zur Nordseetaufe übrigens, ist das ja da. Ja, war mal wieder sehr schick. Das ist schon eine coole Ecke. Und dieser breite Strand in St. Peter-Ording ist ja... Ja, aber es war ab dem zweiten Tag sehr windig und bei einem breiten Strand sehr windig, heißt viel Sand, der durch die Gegend liegt und es dauerte mehr keine 2 Minuten, dann war deine Strandmuschel, die du halt zwangsläufig brauchtest, von innen gefüllt mit Sand. Und ja, aber Baden war schick, die Kinder hatten Spaß. Und
hattest du was Drachenartiges mit?
Nee, habe ich leider nicht dran gedacht, das mitzunehmen, aber nö. Das wäre noch was gewesen.
Ne, Wind
jetzt
und
irgendwie, jetzt dieses, ab diesem Wochenende sind ja irgendwelche Kite-Meisterschaften, hast du nicht gesehen, Wettbewerbe, Turniere da und waren aber trotzdem genug Kiter unterwegs. Ging der Blick etwas sehnsüchtig in die Richtung, aber naja, es wären bis dahin auch noch mal ein paar Meter Fußweg gewesen, habe ich immer gesagt. Bis zu den Kitern hin. Nee, das war da dann. Das Wetter war ja super. Also das war ja richtig cooles Sommerwetter. Das passt so. Heute ist der erste Tag ja auch, ne, wo es tatsächlich irgendwie regnet und den ganzen Tag nicht so richtig hell wird, aber trotzdem noch warm ist.
Und Frau Sandmann freut sich, denn ist der erste Tag, wo sie nicht wässern muss.
Ja, ja.
Also der doch etwas aufwendiger angelegte Garten hier frisst ja doch jede Menge Wasser. Und heute erledigt sich das Gott sei Dank von selbst.
Ja. Ist ja auch mal gut, so ein bisschen Wasser von oben, ne? Das ist ja.
Es war schon ganz schön heftig. Also Waldbrandgefahr war enorm hoch. Und ich meine, klar, die Bauern haben ihr Zeug gut vom Feld gekriegt.
Ja.
Aber um welchen Preis? Ich meine, wir haben ja diese Wetterlagen waren ja jetzt echt verrückt. Also wenn wir hier von schönen Tagen reden, hast du ja mitgekriegt, so Münster unter Wasser.
Ja.
Und nicht nur Münster, also andere Regionen Deutschlands hat es ja in den letzten Tagen ganz schön heftig getroffen.
Ja. Ja. Ja, ja, da haben wir hier noch ein bisschen Glück mit dem Wetter gerade. Und so ein bisschen Regen zwischendurch, ich weiß gar nicht, wie es die nächsten Tage hier werden soll, ist ja auch mal sehr erholsam. Weil es ist ja auch echt drückend gewesen, so ein bisschen. Ne? So, das ist dann nicht so schick, wenn du rauskommst und kaum Luft kriegst. Aus einem klimatisierten Bürogebäude. Das ist schon übel.
Ja, und du musst aber auch wieder so ein gewisser innerer Elan nach dem Urlaub folgen, denn wir haben ja schon wieder Großes vor.
Richtig, nämlich im Oktober. Da wird der Anfang Oktober für uns wieder eine kleine Tournee abwerfen. Wir fahren nämlich über Hamburg nach Ulm.
Genau, also save the date. Mhm. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit diesem Prinzip zu sagen, wir geben ein kleines Konzert vor einem großen. Mhm. Das große steht schon eine Weile fest, Geocoin Fest in Ulm. Sind wir am 4. Oktober im Roxy auf der Bühne. Und am 2. Oktober bereits spielen wir in Hamburg. Endlich mal im Norden.
Richtig. Also ein Traum der Band wird irgendwie wahr. Die Band wünschte sich schon seit Ewigkeiten mal im Norden und speziell auch in Hamburg zu spielen. Und wir haben es irgendwie, nie so richtig auf die Reihe gekriegt. Stimmt eigentlich nicht. Wir haben immer den richtigen Zeitpunkt irgendwie gesucht dafür. Und diesmal haben wir ihn offensichtlich gefunden, nämlich am 2. Oktober. Geht es los um 18 Uhr, ist nämlich Einlass im Rieckhof in Hamburg. 19 Uhr wird höchstwahrscheinlich das Konzert dann losgehen. Und schon mal dick in den Kalender eintragen. Wir fahren dann nämlich am 3. Nach Ulm. Solltet ihr also auch so planen?
Ja, könnt aber auch erst am 4. fahren, denn wir spielen ja erst abends. Also ihr könnt auch 2 Tage Hamburg machen, wenn das lockt. Also diesmal haben wir ja ein bisschen Glück. Wir spielen zwar wieder an einem Donnerstag, was ja immer für Besucherströme nicht so super clever ist, aber der Freitag ist der 3. Oktober und damit frei. Mhm. Insofern können wir vielleicht den einen oder anderen von euch locken, nicht nur beim Konzert dabei zu sein, sondern das Ganze noch mit einem Tag Hamburg oder so zu verbinden und einfach eine schöne Zeit zu haben. Es wird ein kleines Event rundherum geben. Die Deichgräfin wird da, soweit die Glocken aus Hamburg uns das zuschallen, maßgeblich tätig werden. Und das Ganze dürfte eine sehr fröhliche Veranstaltung werden. Wir haben uns nämlich 1-2 Dinge ausgedacht, die auch wir bei Konzerten noch nicht hatten und die hoffentlich eine gewisse fröhliche Grundstimmung erzeugen.
Hm. Den Rieckhof findet man im Übrigen auch im Netz, rieckhof.de. Da könnt ihr schon mal gucken, wenn ihr
das Harburg habt, müsste das sein, ne? Hamburg, Harburg.
Live im Herzen Harburgs. Hm. Da gibt es auch Informationen zur Anfahrt. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, endlich mal in Hamburg zu spielen.
Der Laden ist relativ groß, das heißt, ihr habt auch an der Abendkasse noch eine Chance, falls ihr euch kurzfristig entscheiden solltet. Ansonsten wird, sobald die Urlaubszeit beendet ist, und das dauert, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen, im Geocaching-Store bei Peter by the Pet der Kartenverkauf über die Bühne gehen. Mhm. Peter ist so nett, das wieder für uns abzuwickeln. Karten gibt's um die 15 Euro. Bisschen drunter werden wir bleiben, aber so um die 15 Euro kostet dann eine Karte für den Abend.
Ja. Genau, also Datum eintragen, 2. Oktober, Hamburg. Das wird fein.
Ja, das wird bestimmt schön. Mhm. Und wir hoffen natürlich dann endlich auch mal mit all denen feiern zu können, die sonst immer sagen, oh, ich spiele doch mal im Norden, Mensch. Mhm. Nicht mal so weit weg.
Machen wir diesmal. Kommt man übrigens auch gut aus Kiel zum Beispiel hin und aus Lüneburg, Lauenburg, Lübeck, also alles ziemlich perfekt.
Ist verkehrsgünstig, ne?
Ja, liegt absolut, verkehrsgünstig. Absolut. Also es ist hier so, also nach Hamburg gibt es ja ein paar Autobahnen und das nicht weg von der A1 und ja.
Und selbstverständlich könnt ihr das Event besuchen, ohne eine Karte zu kaufen, das ist ja klar. Also das Event sozusagen ist nicht der kostenpflichtige Teil. Den müssen wir ja kostenpflichtig machen, weil wir irgendwie unsere Unkosten für das Rieckhof wieder reinkriegen müssen. Solche Konzertveranstalter haben ja nicht unbedingt auf uns gewartet und sagen, oh, die Dosenfischer kommen, da machen wir mal aber hier. Sondern das machen wir alles selber. Yep. Also in Persona von Dimi und Lutz und vielen fleißigen Helfern da aus Hamburg rundherum wird das Ganze eingerührt und muss, wie gesagt, Geld kosten, weil uns das Rieckhof Geld kostet und die Technik und der ganze Kram. Aber das Geocaching-Event dazu ist selbstverständlich kostenlos besuchbar.
Yep. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen und euch zu hören auch.
Ja, wagt es nicht, da nicht aufzutauchen. Also so rum muss die Botschaft lauten.
Na, ich wollte etwas höflicher natürlich formulieren, etwas freundlicher formulieren, aber ja. Ich glaube, das wird schick und vor allem die Bilder, die wir vom Rieckhof schon gesehen haben, Dimi kennt den Laden ja, wir haben die Bilder gesehen, das sieht da echt schnucklig aus. Also das kann ein cooler Abend werden, wenn ihr Bock drauf habt.
Nee, und wie gesagt, es ist ein bisschen größer, also es lässt sich sozusagen in verschiedene Größenordnungen einteilen. Also insofern hättet ihr auch, falls ihr kurz entschlossen seid, an der Abendkasse Platz und Möglichkeit, eine Karte zu kaufen. Wir freuen uns aber natürlich, wenn wir vorher planen können und wissen, wie viel ihr seid.
Ja.
Und eine kleine Erwärmung vorher wendet von eurer Seite. Also dass ihr einfach sozusagen so in der Lage seid, das ein oder andere körperliche, die ein oder andere körperliche Übung zu vollziehen. Aber das machen wir mit euch gemeinsam.
Ja, das kriegen wir schon hin. Genau. So, was gab es denn sonst noch Neues? Was gibt es denn sonst noch Neues?
Jede Menge. Also wir haben durchaus die ein oder andere Mail bekommen.
Apropos Mail. Hast du gesehen, dass die Owner-Logs für Caches bei Funden irgendwie jetzt ganz anders sind?
Was heißt ganz anders?
Warte mal.
Also ich bekomme also da immer noch, also die sehen halt aus jetzt.
Ja, ja.
Ne? Die haben halt jetzt so HTML-Gedöns, ne?
Genau.
Die.
Und ich hatte das Gefühl, dass, jetzt muss ich mal hier gucken, irgendwie meine Mails, ich habe so wunderschöne Fundlogs gekriegt in den letzten Tagen und Wochen, dass da irgendwie die Anrede auch eine andere war.
Mhm.
Ist ja auch egal. Heute gab es übrigens ein schönes Log aus, ich glaube, Dänemark, für den Cache an der A24, da in Wittenburg, wo jemand erst auf Dänisch das dann lockte und dann mit einem Google-Übersetzer unten nochmal.
Ach.
Ja. Und da liegt jetzt auch ein TB irgendwie wohl aus Norwegen drin. Aber das ist auch nicht norwegisch hier oben, oder? Also jedenfalls skandinavisch. keine Ahnung. Nee, aber mit dem Google-Übersetzer dann unten nochmal irgendwie drin. Und das fand ich auch ganz nett, weil wir öfter mal das Thema haben, gerade in der Urlaubszeit, ne, wenn du im Ausland bist, wie loggst du da?
Deutsch, ja.
Englisch, Landessprache. Ne? Und das ist natürlich auch eine Variante, das einfach durch Google Translate zu hauen und dann reinzukopieren. Fand ich auch eine konsequente Art.
Kommen bestimmt nee, lustige Sachen bei raus.
Also, ja, auf jeden Fall.
Sollte man sehr standardsprachlich bleiben.
Mhm. Nee, aber so die klassischen Spots an den Urlauberregionen, da trudeln irgendwie pro Tag zig Loks ein gerade hier, also das Ding an der Ostsee oder hier über den Dächern Schwerins, hier auf dem Dom, irgendwie jeden Tag irgendwie Leute hier unterwegs, die dann hier auf Tour sind. Unter anderem gab es einen Log von Danger Seeker Herten, viele Grüße an der Stelle, mit, also der Log-Eintrag für den Cache: Wenn die Dosenfischer schon nicht zu uns kommen, dann kommen wir nach Schwerin. Bei einem Tagesausflug von Wismar nach Schwerin dürfte dieser Cache nicht fehlen. Anstrengend, aber schön. Besten Dank für alles und Grüße aus dem Ruhrpott. Lasst mal wieder etwas von euch hören, in ganz großen Buchstaben.
Ach ja.
Na?
Nee, wie gesagt, da kamen auch ein paar Mails, die, also stellvertretend mal Team Punica genannt, die also wirklich auch ein bisschen besorgt gefragt haben. Ein paar Menschen, mit denen wir seit vielen Jahren in Kontakt stehen, haben auch mal angerufen oder versucht anzurufen zumindest und sind dann hier auf dem AB gelandet. Also ja, also wir haben uns nicht vergessen gefühlt, das war schon sehr nett, aber es ließ sich, wie gesagt, in der Situation, in der wir waren, nicht anders gestalten.
Ja.
Apropos gestalten, du hast ja lange Zeit nach deinem Zelt gesucht.
Ja.
Welches ist es denn jetzt geworden?
Keine Ahnung, wie das heißt.
Und Typ, also wie sieht's aus? Was ist es? So ein Schlauchzelt, so ein Tunnelzelt, so für mehrere Kabinen oder?
Nee, das ist irgendwie, wie ist denn das? Ne, das ist ein Tunnel, nee, nicht Tunnelzelt, das ist ein Kuppelzelt, heißt das denn, glaube ich, ja.
Und aber sicherlich mit vielen Anbauten.
Nö.
Weil du planst ja nicht für dich alleine, also musst ja schon.
Nö, das ist nicht mit Anbauten. Das ist einfach nur ein
aber eben ein sehr groß, eine große Kuppel.
Na, das sind zwei Zelte gewesen.
Ah, das ist so gelöst. Hm?
Mhm. Genau. Und ja, so hier mit Beleuchtungsgedöns drin. Also du musst in so einem Fach irgendwie Batterien reinstecken und dann kannst du auf den Knopf und dann sind so LEDs überall drin in dem Zelt verteilt und sowas alles. Und das ist schon ganz nett. Ja. Warum fragst du?
Na, weil die Geschichte ein Ende braucht.
Auch noch eins kaufen?
Ich habe eins gekauft. Nee, nee, also, aber die Geschichte braucht ja ein Ende. Also du hast ja auch im Podcast lange nach einem Zelt gesucht.
Genau.
Und da war jetzt sozusagen schon meine Frage, wie ist es ausgegangen?
Ja.
Nee, bei mir war die Prämisse, muss aufs Motorrad passen.
Okay.
So, und da hat dann natürlich auch der Motorradversender meines geringsten Misstrauens hat natürlich so ein Set im Angebot. Ne? Hier Schlafsackzelt, Isomatte.
Mhm.
Und da habe ich zugeschlagen, irgendwie so ein 50-Euro-Zelt. Ich denke, wenn es richtig regnet, hilft es mir nicht. Mhm. Aber das Besondere ist, dass es so eine Konstruktion ist. Stangen sind bereits eingearbeitet und haben so Sollknickstellen. Mhm. sodass, wenn man das Zelt erstmal einmal flach hingelegt hat, 2,10 mal 1,70 oder so, man in der Mitte an zwei Schnüren zieht und so eine Plastikkonstruktion sich hebt. Und wenn die sich ausreichend gehoben hat, macht es Klick und die Stangen rasten ein und du hast dann den fertigen Kuppelbogen. Also es ist ultraschnell aufgebaut. Aber du hast eben auch keine zweite, also richtige zweite Haut, sondern nur so ein Überdach noch. So, also wie gesagt, ich war ganz froh, dass es nicht mehr heftiger geregnet hat, weil ich...
Solange es nicht irgendwie große Unwetter gibt, ist das ja völlig ausreichend.
Eben. Und es war also, wie gesagt, sehr, sehr schnell aufgestellt und ich hatte ja das Glück, dass ich alle Dinge, die nicht nass werden sollten, im Wohnmobil lagern konnte.
Ja.
Also die ganze Motorradscheiß, den konnte ich ja, Jacken, Helm und Kram, konnte ich alles bei Dimi reinlegen, auch die technische Gedöns, lag dann alles da drin, sodass ich wirklich nur die Isomatte und, also die Luftmatratze und Schlafsack da drin hatte. Und das war echt okay.
Nö, das fetzt ja dann auch. Das kriegt man dann auch gut auf die aufs Moped. Das hast du denn hinten drauf oder in deinem Käuferchen drin? Oder?
War ja auch ein Experiment, war ja auch das erste Mal, die Karre ein bisschen zu beladen. Ich war noch vorher bei meinem Schrauber und habe mir dann ein bisschen Tipps geholt. So auch, man kann mein Fahrwerk mit Luftpumpe noch ein bisschen einstellen. Konnte man schon in den 80ern, dass man so das hinten ein bisschen aufpumpt und vorne ein bisschen. Und dann kannst du es für Sozius bzw. Gepäck ein bisschen härter machen. Lösung war hinten der große Koffer. Den habe ich ja standardmäßig dabei. Ein Tankrucksack vorne habe ich mir noch gekauft. Das ist bei diesen alten Magnettanks, wie ich einen habe, wo man auch nicht so sehr auf den Lack achten muss, weil es eben eine alte Kiste ist, ist das ganz schön. Das sind also riesen Neodym-Magnete in so einer Tasche und die klickst du wirklich bloß auf den Tank und dann hält das bombenfest. Das war ganz praktisch.
Wenn du es abmachst, reißt den Tank mit ab.
Es ist schon, also man muss schon ein bisschen aufpassen. Nein, man zerkratzt halt den Lack mit der Zeit, weil da kommt natürlich Schmutz drunter und dann bewegt sich das ein ganz klein bisschen. Also für Leute, die jetzt so Motorräder fahren, die irgendwie 20.000 Euro gekostet haben, ist das sicher nichts, aber für mich eine ganz gute Lösung. Und dann habe ich mir so ein Ortlieb Gummi Bag gekauft, also eine Rolle, einfach so eine riesen Packrolle und da passt alles rein. Da passt also gesamten Klamotten, das Zelt, der Schlafsack und Kram und das ergibt dann eine relativ schwere, große Rolle. Okay. Und das heißt aber wiederum, Rolle kriegst du gut festgemacht, nämlich auf den Rücksitz einfach. Wird quer auf den Rücksitz gelegt und dann verzurrt mit richtigen Spanngurten. Das ist aber auch total fix gemacht und geht gut. Also klar, du hast eine interessante Gewichtsverlagerung, also fährst dann keine Rennen mehr, ne? Sondern das ist dann tatsächlich sowas, Touren mit 80 bis 100 über die Landstraße. Kannst auch 140 fahren, aber du merkst es natürlich, dass du da hinten ein bisschen nicht mehr ganz so sicher bist. Insofern. Und ich habe ja nur auch ein kleines Motorrad mit kleinen Reifen und aber wieder mal ultra zuverlässig. Also gerade jetzt so angesichts der 3 Stunden Regenfahrt, ne, hat man ja eigentlich schon die Befürchtung, da liegen Zündkerzen, liegen frei. Alte Elektrik gammelt da irgendwo vor sich hin. Ne? Hätte ja durchaus sein können, dass irgendwelches Wasser sich da reinarbeitet bei den Geschwindigkeiten. Überhaupt nicht. Also völlig zuverlässig, sauber angesprungen, alles toll. Cool. Also dafür, dass die Kiste 30 Jahre alt ist und so billig war, wie sie war. Ich meine, klar, es ist jetzt, also ich bin jetzt damit, glaube ich, 15.000, 16.000 Kilometer gefahren in 10 Monaten und musste eben lernen, dass Motorradreifen nicht so lange halten wie Autoreifen. Da muss man sich eben eigentlich alle 10.000, muss man sich da um neue kümmern. Das ist dann immer so eine Investition von 300 Euro. Puh, da schluckt man ein bisschen. Kupplung war runter, hat auch nochmal 300 Euro gekostet. Also wie es so ist, ne? Billiges Auto, billiges Fahrzeug, Investitionen kommen dann hinterher.
Nee, das stimmt.
Aber angesichts der Kilometer, die ich schruppe, bin ich jetzt durchaus am gucken, ob nicht irgendwann das Budget nochmal eine etwas neuere Maschine hergibt mit so Kleinigkeiten wie ABS zum Beispiel. Da, also zwei Gründe. Einerseits ist die ich im Moment fahre, nicht für meine Größe gemacht. Die ist eigentlich für kleinere Personen. Ich sitze da immer ein bisschen wie der Affe auf dem Schleifstein. Und zweiter Grund tatsächlich, ABS ist schon eine coole Sache. Mal eben in die Eisen gehen können und nicht Angst haben müssen, sofort sich auf die Schnauze zu packen. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, vielleicht mache ich das auch nochmal im Urlaub, wenn da kurzfristig sowas möglich ist. Ich muss dringend nochmal so ein Fahrsicherheitstraining machen. Also nicht, weil ich mich unsicher fühle, sondern weil ich keine Ahnung habe zum Beispiel, wo die Grenzen sind. Also im Moment mache ich das, was man dann am besten macht, nämlich einfach so vorsichtig fahren, dass man weit unterhalb der Grenzen bleibt. Ne, aber ich habe zum Beispiel keine Vorstellung, wie viel Schräglage verträgt mein Motorrad. Das weiß ich einfach nicht. So, und das wäre einfach mal schön zu wissen.
Na, ich habe damals in Lüneburg auf dem ADAC-Gelände dort das ist auch schon ein paar Jahre her, aber das war in der Tat ganz cool. Und das ein oder andere Mal danach war es auch ganz gut, das gemacht zu haben, weil du hast halt immer mal irgendwie so eine Situation. Und ich habe jetzt irgendwie in 2 Jahren auch schon wieder irgendwie mit dem Ding, ich glaube so um die 85.000 oder sowas runter. Und da passiert dann einfach
natürlich
auch mal was. Und ja. das war ganz gut, irgendwie da mal irgendwie so ein paar Randerfahrungen zu machen einfach. Mhm. Und ja. Nee, und das, also ich glaube, so viel Fahrsicherheitstestzentren gibt es ja hier in der Nähe nicht. Also ich glaube, Lüneburg ist das eine, genau. Und irgendwo war noch eins hier in der Nähe. Aber es ist
dann also Lüneburg ist schon das, was man klassischerweise, ja, auswählt,
ja,
was aber auch gut machbar ist. Hm? Also ja, wo man also tatsächlich auch morgens einfach hinfahren kann, mhm, auf dem Motorrad und dann abends wieder zurück.
Ja.
Das würde funktionieren. Es gibt sonst alternativ noch freie Trainer,
mhm,
also die auch hier in Schwerin so Trainings anbieten.
Mhm.
Ich habe noch nicht geguckt, wo, aber ich glaube, hier der Helios-Parkplatz, wir haben so einen vom großen Krankenhaus, gibt es einen so einen großen Parkplatz, da wurden schon zu DDR-Zeiten Fahrschulen gemacht.
Mhm.
Ich glaube, den nutzt er dann mit.
Mhm. Ja, wobei dieses Testgelände natürlich auch ein paar Vorteile dann hat, ne? Also dass du halt irgendwie auch unter, also so eine Sachen wie zum Beispiel mit Regen dann, mhm, irgendwie Dinge, absolut, ausprobieren, ne? Klar, kannst du, ja, einmal Wasser dann irgendwie mit hinnehmen auf den Helios-Parkplatz, aber oder quasi der seitliche Versatz.
Dann, genau, bei Autos ist es dieser Rüttelstreifen, ne, der dann kurz zur Seite reißt.
Genau. Mhm. Und all so ein Kram, das hat schon was, irgendwie das mal zu machen. Mhm. Also ich fand es auch ganz cool.
Na, und bei Motorrädern gibt es eben so ein Schräglagentraining, das machst du natürlich dann nicht mit deiner Maschine, aber da hast du quasi Stützräder.
Mhm.
Also du hast eben links und rechts von der Maschine zwei so, mhm, schräg aufstrebende Hilfsräder,
mhm,
und solltest du eben wirklich dich hinpacken, packst du nicht, mhm, hin, sondern, ja, hängst dann halt zwar wie ein, ja, auf dem Schleifstein ein bisschen links, aber ja. Mhm. Ja, geht halt.
Ja. Dann kannst du schön pendeln. Dick, 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 dick.
Mhm. Nee, was für mich hochinteressant war, war zu gucken, wie sich, also, oder beziehungsweise mal anders angefangen, du kennst es ja von mir, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige und es macht mir viel Spaß, und, mhm, dann wird das auch intensiver.
Ach.
Und ich habe mich natürlich jetzt sozusagen in Sachen Motorrad, also einerseits, weil ich eben noch nach einer Maschine gucke, aber auch, weil ich mal schauen wollte, wie das medial so aufgearbeitet wird, mal umgeguckt, welche Blogs gibt es, mhm, wie kommunizieren Motorradfahrer untereinander, außer in Foren, und das ist schon sehr, sehr spannend.
Mhm.
Also das hat beim Motorradfahren natürlich ein deutlich schneller ein professionelles Level erreicht als bei uns Geocachern.
Ja.
Einfach weil da ja schon sehr viel länger sehr, sehr viel Geld im Spiel ist.
Da ist ja auch eine Industrie hinter.
Absolut. Also du hast ja, während du bei uns eben eine sehr übersichtliche Anzahl von Shops hast,
mhm,
ist das natürlich beim Motorrad ganz, ganz anders. Also du hast einerseits natürlich immer, ich habe dein Feuer.
Ja, nee, ich suche hier was anderes.
Und entsprechend hast du natürlich auch schon recht professionell gemachte Magazine.
Mhm.
Also, mhm, es krankt in der Regel tatsächlich an der Redaktion, mhm, also außer bei den großen Motorradzeitschriften und so, da hast du natürlich was im Rücken, aber bei allen, die jetzt im Netz so als Einzelkämpfer da was machen, sind die zum Teil bildlich und auch inhaltlich schon ganz schön stark,
ja,
aber natürlich haben sie in der Regel keine journalistische Grundausbildung, sodass es in der Präsentation ein bisschen hakelt oder so, ne? Aber ja, die Motorradindustrie und auch gerade die Zubehörindustrie scheint sehr daran interessiert zu sein, auch das Netz viral zu bevölkern mit diversen Dingen. 1000 PS ist so eine Motorradzeit aus Österreich. Die ist mal, mhm, ganz witzig, weil die halt lustig sprechen.
Mhm.
Ganz doll beliebt und unglaublich verbreitet natürlich jede Form von Actioncam.
Ja, okay.
Also was es da noch an Halterungen gibt, wovon wir noch gar keine Ahnung haben, ist unglaublich. Also du kannst die ja wirklich überall festmachen und dann wo kriegt man sie so fest, dass sie A, nicht so doll vibrieren und B, trotzdem spektakuläre Bilder machen.
Mhm.
Dann musst du ja mindestens 2 Kameras haben, damit du auch umschneiden kannst. Dann ist Perspektive vom Helm oben runter, hat sich nicht so bewährt, sieht immer ein bisschen komisch aus. Das heißt, wird dann eher links am Helm festgemacht oder auf der Brust auch gern mal. Dann Tacho mit im Blick oder nicht.
Mhm.
Bei vielen ist es besser, das lieber nicht. Man muss sich ja nicht unbedingt selber der Polizei in die Arme werfen.
Da fällt mir gerade noch was zu ein. Hat gar nichts mit Motorrad zu tun, aber ich habe, wo du Actioncam sahst, ein Video gesehen, wo auch mit einer Actioncam gefilmt wurde. Und zwar hat man da dieses so ein bisschen, wo ich eigentlich immer schon gedacht habe, warum gibt es das nicht? Wenn du mit dem Auto im Winter fährst, hast du ja die Wahl, entweder Winterräder oder Schneeketten. Schneeketten anbringen ist ja nur echt ätzend. Also, ne, wenn man das mal gemacht hat oder so. Also klar, da gibt es halt, aber du musst ja irgendwie trotzdem immer fummeln und, mhm, an den Dingen und dann mit kalten Händen und so weiter.
Oder du fährst ja nur noch 30 oder so, ne? Mehr ist ja
mit Schneeketten
noch nicht drin.
So. Und da haben sich, also das war richtig eine quasi Produktpräsentation letztlich, und das haben die mit Actioncams gefilmt, deswegen kam ich gerade drauf. So ein Ding, da sind die mit dem Jeep quasi im Schnee gefahren und sind dann auf Vorrichtungen raufgefahren, die eine Kette mit dran hatten. Das heißt, der Reifen drehte in einer Vorrichtung, sah aus wie ein Schneeschuh, ein großer Schneeschuh, der drehte da drin und trieb damit eine Kette an, also wie ein Kettenfahrzeug dann plötzlich. Also war natürlich dann höher. Und konnte natürlich super das Ding dann manövrieren, weil, also, der hat sich so durch den Schnee gefressen und der Schnee war, da sind die Leute hinterher durchgegangen durch die Spuren, das war schon so brusthoch dann. Und die sind mit dem Jeep da halt durchgefahren und problemlos Spur gehalten und gedreht und berghoch, nicht einmal gerutscht oder sowas, weil halt eine Kette unten dran war. Hm. Und das haben nur auf die Dinger raufgefahren, das rastete dann ein, das wurde zur Sicherheit noch mit so einer richtigen Kette am Auto befestigt, damit, falls das Ding wegfliegt, nicht irgendwie irgendwo hinfliegt. Und, einmal mit den Vorderrädern, einmal mit den Hinterrädern auf so ein Ding drauf und war super. Also sah richtig cool aus. Und das haben die halt auch mit Actioncams gefilmt und auch da war es halt so irgendwie, ich glaube, die müssen 10, 15 Actioncams im Einsatz gehabt haben. Ne? Also es rannten Leute mit Kameras auf dem Helm daneben her und dann haben sie es an dem Auto noch irgendwie befestigt, damit sie auch, ja, alle Perspektiven, aber es waren schon coole Bilder. Deswegen kam ich drauf, entschuldige.
Nee, kein Grund. Also wie gesagt, die Actioncams sind so das Herz hier der Motorradberichterstattung, aber ist ja auch klar, wenn du überlegst, ich kann mich noch erinnern, wie wir damals für Schwerin TV, für so einen Lokalfernsehsender, irgendwas gemacht haben mit einem Motorradfahrer und dann der Kameramann halt hinten drauf mit so einer riesen Kamera und du hast die ganze Zeit Angst gehabt, dass der sich wehtut oder das Equipment runterfällt oder so. Das ist natürlich heute alles denkbar einfach geworden. So, auch was den Ton betrifft, sind die gar nicht so schlecht. Es gibt auch Podcasts, also es gibt da auch so den Helden-Podcaster natürlich unter den Motorradfahrern, so Motorradreisende mit seiner Frau, der also während der Reisen podcastet, aber auch natürlich abseits davon. Die sind ganz lustig, aber natürlich ist die Videoszene da ein bisschen stärker, weil du natürlich gucken willst. Und dadurch, dass die viele Helme ja sowieso schon Funksysteme integriert haben oder Mikrofone integriert haben, hast du in der Regel Platz im Helm, wo du irgendwo so ein kleines Mikro unterkriegen kannst. So ein Lavaliermikro da einfach mit reinklemmen und an die Actioncam direkt anschließen. Und dann reden die oft während des Motorradfahrens. Das könnte ich jetzt nicht. Also so viele Gedanken könnte ich klar nicht fassen, dass ich da einen Podcast mit bestreiten könnte. Aber es ist ganz hübsch zu sehen. Mhm. Also dass es funktioniert und dass die Leute das machen. Und es offenbar auch geguckt wird.
Okay. Ja, das ist natürlich eine wesentlich breitere Zielgruppe auch, was das betrifft. Ne? Also es ist ja auch, es ist ja deutlich mehr als Geocaching.
Ja, aber es gibt eben, also es ist aber dann doch am Ende irgendwie vergleichbar, weil es gibt eben diese verschiedenen Spielarten des Ganzen und der eine kann den anderen nicht leiden und das ist das einzig Wahre und mir am sympathischsten sind natürlich diese, also die Leute, die halt nicht nur den Eisdielen-Ausflug machen, also sich für irgendwie 10.000 Euro eine Karre in die Garage stellen und die 2 Monate im Jahr rausholen, um an die Eisdiele zu fahren, finde ich ein bisschen seltsam, aber es gibt halt die Reisenden. Das muss jetzt auch nicht gleich der Ural sein oder so, gibt es natürlich auch. Also es ist jede Menge Leute, die mit Vorträgen durch die Welt touren und nichts anderes machen als Motorrad reisen und dann darüber berichten. Ja, ja. Da werden DVDs verkauft, da werden Vorträge gehalten, da gibt es also eine relativ üppige Szene, die ziemlich groß ist. Und das ist wirklich spannend, das macht Spaß. Also ich könnte mir das, wie gesagt, nur mal kleiner vorstellen. Also ich habe jetzt nicht sofort Lust, irgendwie auf so eine Enduro zu steigen und den Himalaya zu besuchen, aber so eine hübsche kleine Deutschlandtour, also so wie Tiki Barber das gemacht hat auf den Grenzen um Deutschland rum, fand ich zum Beispiel großartig, würde mich auch sehr mal interessieren. Frau Sandmann hat sofort Lunte gerochen und mir gesagt, hier aber nicht, hier 3 Monate vergiss es. So nicht, mein Freund.
Machst du 2?
Denk mehr als 2 Wochen werden da nicht rausspringen und dann auch frühestens nächstes Jahr. Aber ich muss jetzt auch sozusagen bis wieder so viel finanzieller Spielraum da ist, dass ein neues Motorrad gekauft werden kann, da müssen erst noch Kinder mit Studieren fertig werden und ähnliche Dinge.
Oh, war ja. Ja, es ist ja dann so das Spielzeug, was häufig gekauft wird im gehobenen Alter.
Ja, und da wiederum versuche ich ja immer moralisch gegenzuarbeiten. Also genau so möchte ich ja nicht sein. Also A, bin ich in dem Alter noch nicht. Also klar, so 50 bis 60 geht das los, wo man dann 22.000 Euro ausgibt für eine chromglänzende Kiste, die eben, wie gesagt, aber meistens in der Garage steht und für Ausfahrten benutzt wird. Und das ist ja nicht mein Ansatz. Also ich hätte ja jetzt im Jahr keine 14, 15, 16.000 Kilometer gemacht, wenn ich es nicht dienstlich normal benutzen würde. Es ist in der Familie mittlerweile einfach unser zweites Fahrzeug. Und da Frau Sandmann eigentlich das Auto braucht oder sich jetzt einfach, ne, da, jetzt wo sie es haben kann, sich natürlich auch eingebürgert hat, dass sie einfach darauf setzt, dass sie mobil ist. Ja. Was, wie gesagt, bei unserer derzeitigen Wohnsituation auch praktisch ist, einfach praktisch, nicht zwingend nötig, aber praktisch. Gucke ich einfach natürlich auch nach einem Motorrad, das alltagstauglich ist. Und wenn du, wie gesagt, so Reifen mit einrechnest, die du alle 10.000 wechseln musst, wenn du jetzt noch eine Kette hast, die du nach jeder Regenfahrt pflegen musst und so, das sind so ein paar Ausschlusskriterien, wo ich einfach gucken muss, wie finde ich ein Motorrad, das mir A, total gut gefällt und das B, einfach alltagstauglich ist, wo du einfach sagen kannst, damit fährst du jeden Tag, auch im Winter, wenn es nicht gerade schneit und Eis auf der Straße ist und es geht trotzdem nicht so schnell kaputt und kostet nicht so viel.
Ja.
Das Dumme ist, ich bin da derzeit im Moment bei BMW. Und da ist es halt wie mit meinem Passat, ne? Da gibst du eben am Anfang ein bisschen mehr Geld aus. Deswegen müssen erstmal Kinder mit Studieren fertig werden.
Oh, war ja. Ja, müssen sich ein bisschen ranhalten.
Ja, habe ich schon gesagt, jetzt ist vorbei mit Bildung hier. Jetzt
kannst du es ja mit einer Zielprämie vereinbaren.
Jetzt will Papa Motorrad fahren, jetzt Kind, das mit der Privatschule kannst du vergessen und das mit dem Studium auch. Schluss jetzt mit Bildung.
Genau.
Ich brauche meinen Spaß.
Eieiei. So, ich guck mal in die Themenliste.
Die wir heute nicht aufgestellt haben, müssen wir ganz ehrlich sein. Also wir haben diesen Podcast so als Zwischenpodcast genommen. Wir beide hatten jede Menge zu klären. Wir haben uns ja jetzt auch mal in 2 Monate nicht gesehen. Was es, glaube ich, in den vergangenen 7 Jahren nicht oft gegeben hat. Also maximal einmal. Wir wollten euch einfach Bescheid sagen. Wir wollten euch Bescheid sagen, dass wir in Hamburg spielen und uns auf euch freuen. Wir wollten mal kurz Lebenszeichen geben und vielleicht auch kurz erklären, warum wir nicht da waren. Jetzt ist ja dann, wie gesagt, schon wieder Sommerpause und also das war sozusagen eine kurze Wortmeldung aus der Sommerpause heraus.
Genau. Ja, du wirst jetzt im Urlaub sicherlich dann auch noch ein bisschen cashen gehen.
Ich bin gespannt, wie sich in Polen die Situation verändert hat. Mhm. Also das letzte Mal ernsthaft cashen war ich ja in Polen, als wir noch Newbies waren. Da spielte sich fast alles auf opencaching.pl ab. Da war im Prinzip mit geocaching.com nicht viel zu wollen. Ich hoffe, ich habe meinen Account noch auf opencaching.pl, aber ich hoffe natürlich, dass ich in einer Stadt wie Kolberg, also es ist ja so, also zwischen Stettin und Danzig, dass ich da ein bisschen was getan hat und dass auch in solchen mittelgroßen Städten dann schon ein bisschen was zu finden ist. Aber da es eben ein Familienurlaub ist, ist es natürlich nicht Priorität, sondern wir gucken einfach mal, ob sich schöne Orte finden lassen anhand von Caches. Und wenn das so ist, gehen wir hin.
Cool. Das klingt doch nach einem schönen Plan.
Ansonsten gehen wir immer zu baden.
Das klingt nach einem ebenso schönen Plan. Ja. Na, mal gucken. Ich wollte ja auch noch mal. Ich habe ja irgendwie hier durch die ganzen Lost Places, insbesondere von Mr. McFly, dann doch noch mal irgendwie das ein oder andere auf dem Zettel. Ja, mal gucken. Vielleicht wird das ja noch was in diesem Jahr. Ich habe aber kein Moped.
Naja, aber du kannst dich auch anders fortbewegen. Ist ja nicht. Da hast du ein Auto, in dem man schlafen kann. Das ist ja.
Könnte.
Genau.
Mal schauen. Gut. Dann sagen wir erstmal schönen Urlaub an diejenigen, die noch einen Urlaub vor sich haben und dir natürlich auch einen wunderschönen Urlaub.
Vielen Dank.
Und wir hören uns dann zusammen Ende August wieder.
Genau so ist es. Also wir haben jetzt mal gesagt, so erstes Probenwochenende Dosenfischer wieder in voller Besetzung könnte 23. 24. August sein. In dieser Zeit rundherum werden wir dann auch wieder in den Podcast starten und uns wieder einer gewissen Regelmäßigkeit befleißigen.
Yep, das haben wir uns vorgenommen. In diesem Sinne, haut rein.
Schönen Urlaub. Tschüss.